Ja, es hat sich sicherlich rumgesprochen, ich habe einen Enkel. Und dann beobachtet man diesen Enkel, was er so alles tut, und dann zeigt man ihm als Opa auch Dinge, die man als Vater nicht ihm zeigen würde. Aber jetzt kommt so langsam diese Phase, er ist jetzt knapp über 2, wo er anfängt, nicht nur einen eigenen Willen zu haben, sondern auch den gegenüber allen anderen deutlich zu machen. Selber machen. Selber groß. Das ist ja auf der einen Seite so gar nicht so schlecht. Ne? Man will ja auch, dass irgendwo so ein junger Mensch eigenständig wird und gewisse Dinge auch selber tut. Aber dann gibt es vielleicht das ein oder andere, wo man das vielleicht nicht sofort so überblicken kann. Und die, die es jetzt betrifft, die sind jetzt schon alle weg. Ne? Die sind jetzt so langsam in dem Alter, wo man so denkt, ha, ich habe jetzt so meinen eigenen Kopf und ich weiß ja schon alles und ich bin ja cool. Und dann denkt man, ha. Und dann fragt man sich, also ich habe mich als Eltern dann als Vater immer früher gefragt, oh, habe ich jetzt auch wirklich alles gesagt, was man sagen müsste, damit jemand so eine Entscheidung trifft? Und während meines Jobs habe ich dann festgestellt, bei den ganz vielen geht es da rein und da wieder raus. Und jetzt als Opa oder als Oma, ne, da hat man zwar eine gewisse Distanz, aber man denkt da trotzdem. Und man weiß auch, die, die jetzt als Eltern da, die haben ja vorher keinen Kurs gemacht und die machen das ja auch zum ersten Mal. Und man macht ja Fehler, ne? Aber wer mehrere Kinder hat, weiß, die Fehler, die man beim ersten macht, macht man beim zweiten nicht. Aber es gibt noch genügend neue, die man machen kann. Und so als Opa und Oma sieht man dann auch, oh, das war es nicht und oh, das war nicht. Und na, man muss sich ja auch zurückhalten. Ne? Man darf ja nicht so, wie man so gerne wollte. Ja. Und dann sieht man die jungen Menschen so heranwachsen und dann stellt man fest, auch wenn sie älter werden, manchmal wäre es nicht schlecht, wenn es noch jemanden gäbe, der ihnen sagen würde, mach das nicht. Ja? Und selbst im hohen Alter, und obwohl ich jetzt noch ganz jung aussehe, da meine ich jetzt mich, selbst ich muss feststellen, ich habe schon manchmal so meinen eigenen Kopf. Und ich nenne euch jetzt ein Beispiel in der Hoffnung, dass ihr nicht nachher meine Frau fragt, was ich jetzt gemeint haben könnte. Ich frage zum Beispiel nie nach dem Weg. Ich kriege das selber raus. Auch wenn ich manchmal in der Irre umeinander fahre und manchmal mein Navi eben nicht, aber nach dem Weg frage ich nicht. Nee, nee. Wobei, ich war in so einem Baumarkt und dann habe ich jemanden gefragt, wo das denn das ist und der dort arbeitet und der hat dann gesagt, ja, das weiß er auch nicht und dann habe ich mir vorgenommen, da frage ich keinen mehr, das mache ich doch wieder selber. Das ist schon schwierig. Aber wir sind ja alle auch Kinder. Wir sind nicht nur Eltern und Großeltern, wir sind immer noch Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Und das bringt mich zu dieser Frage, wenn Gott uns so anguckt, was würde er da so uns auf den Weg geben? Na? Und wenn ich so zurückdenke, dann war das ja auch so. Er hat uns ja alles Mögliche auf den Weg gegeben. Aber ganz am Anfang haben wir schon entschieden, nee, nee, wir brauchen das nicht, wir machen das selber. Wir haben unseren eigenen Kopf. Wir wissen selber, wie das geht. Und da war Gott eigentlich gar nicht überrascht, weil das hat er ja vorher schon gewusst. Und trotzdem gab es immer wieder Phasen, wo er eingriff. Wo er persönlich, wenn ich jetzt an Mose denke und an die Wolke oder an die Feuersäule, wo er selber da war, um einen Weg zu weisen oder um jemandem einen Impuls zu geben, was man jetzt zu machen hatte. Und dann hat man genau festgestellt, haben sich alle dran gehalten, war die Sache super. haben sie sich nicht dran gehalten, ging es den Bach runter. Und manchmal hat er nicht sich selbst eingebracht, sondern er hat seinen Sohn geschickt. Da spricht man dann von dem Engel Gottes. Oder aber, in den meisten Fällen hat er seinen Heiligen Geist, seinen Geist geschickt. In ganz bestimmte Leute, um denen etwas mitzugeben, wie sie sich und vor allem die anderen führen sollten, wie sie ihnen etwas sagen sollten. Du, pass auf, mach das nicht. Manchmal haben sie sich dran gehalten, aber ganz oft halt nicht. Und so zeigt sich im Alten Testament ganz genau, immer dann, wenn man sich an Gottes Wort gehalten hat, wenn der Heilige Geist durch einen gesprochen hat, dann lief es gut. Aber manchmal haben sich die auch dann selber wieder von dem Ganzen entfernt. Denken wir an Salomo oder ähnliche, die dann plötzlich ihre eigenen Ideen hatten. Das heißt, der Heilige Geist blieb nicht auf dem und hat den geleitet, sondern der ging auch wieder. Aber das alles war im Plan Gottes. Sein Plan war, dass wir erkennen sollten, wir aus eigener Kraft schaffen das nicht. Und wenn wir uns unsere Welt heute so angucken, müssen wir feststellen, aus den Fehlern, die die Menschheit in ihrer Geschichte gemacht hat, hat sie nicht gelernt. Also kam der zweite Teil seines Plans, er schickte Jesus. Und schon am Anfang, als es darum ging, dass Jesus überhaupt auf die Erde kam, hat er den Heiligen Geist benötigt. Der Heilige Geist kam und hat in der Maria den Jesus gezeugt, damit dieser als Mensch, als sündloser, absolut sündloser Mensch, man könnte sagen, ohne dieses Sünd-DNA, das alle von Adam mitgekriegt haben, ohne das auf die Welt kam. Und dann wuchs ein junger Mann heran. Und wir stellen fest, er hat manchmal in der Jugend Dinge getan, die man nicht unbedingt von jedem Kind so erwartet hat. Wie zum Beispiel im Tempel zu bleiben und zu sagen, warum, ich bin doch hier daheim. Das haben andere Kinder nicht gemacht. Aber das war etwas, weil er eben absolut sündlos war. Und dann wird von Johannes berichtet, dass er gesagt hat, da gibt es einen. Der Heilige Geist kam auf den Johannes und hat gesagt, und du gehst jetzt voran. Und du machst jetzt das und du wirst meinen Sohn ankündigen. Und dann gab es diesen Punkt, den kennen wir alle, wo Johannes im Jordan Menschen zur Buße aufgerufen hat, zur Umkehr aufgerufen hat, getauft hat. Und dann kam auch Jesus dazu und er ließ sich taufen und dann kam der Heilige Geist auf Jesus und er blieb auf ihm. Und ab diesem Moment veränderte sich das ganze Umfeld um Jesus. Jesus selber, er fing an zu predigen, er fing an Werke zu tun, er fing an Wunder zu tun mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er brauchte diesen Heiligen Geist als Kraft, um wirksam zu werden. Und das Hauptteil, was die Hauptaufgabe, die Jesus eigentlich gebracht hat, war in allererster Linie ganz oben drüber. Den Menschen den Vater zu zeigen, wie er wirklich ist. Ein absolut liebender Vater, der gerne vergibt. Er wird immer wieder gefragt, du bist Gottes Sohn. Okay. Und wie ist der Vater? Zeig uns noch den. Und was hat er gesagt? Schaut mich an. So wie ich bin, so ist der Vater. Aber die Menschen drumherum, die mit ihm gegangen sind, die haben das nicht so ganz mitgekriegt. Und wir denken vielleicht manchmal, wenn wir heute im Wort Gottes lesen, von vielen Menschen per Hand aufgeschrieben, aber letztendlich, wenn man sich dieses Buch anschaut, dann kann man feststellen, da ist eine große Linie drin. Ist ja auch klar. Es steht im Wort. Der Heilige Geist hat diese Schrift diktiert. Das war einer. Es waren zwar viele, die geschrieben haben, aber es war einer, der diktiert hat. Und dann haben sie ihn gefragt. Ja. Und er hat gesagt, erkennt ihr mich nicht? Und dann hat Jesus gefragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, du bist ein Prophet und du bist der, der schon mal gestorben ist und jetzt wieder auf die Erde gekommen ist und ähnliches. Und dann gab es einen, der gesagt hat, nein, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Was hat Jesus darauf gesagt? Hey, super Petrus, bist wenigstens der Einzige, der Hirn hat, der das erkennt. Nein. Er hat ganz klar gesagt, das kannst du nicht aus deinem eigenen Verstand erkannt haben. Das hat dir mein Vater, das hat dir der Geist eingegeben. Also Jesus zu erkennen, dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Sonst schaffen wir das nicht. Mit unserem Hirn können wir Dinge auswendig lernen. Wir können Gesetze aufstellen. Aber die Wahrheit erkennen, können wir mit unserem Verstand nicht. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Und nach wenigen Jahren hat Jesus das getan, wozu er eigentlich gekommen ist. Er hat unsere Schuld bezahlt. Und das können wir bekennen, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist, noch gar nicht existent waren. Aber Jesus kannte uns. Und er kannte alle unsere Sünden. Unvorstellbar. Er kannte alle unsere Sünden. Und er hat für alle unsere Sünden bezahlt. Für alle. Selbst für die, die ich vielleicht erst morgen tun will oder nicht tun will, sondern das mir einfach passiert. Selbst für die hat er schon bezahlt. Er zeigt, was Gnade ist. Er hat es eigentlich, wenn man so will, auch schon während seiner Zeit auf Erden gemacht. Ich möchte ein Beispiel nennen. Da wird Jesus eine Frau vor ihn hingeführt, die hat Ehebruch begangen. Und sie soll gesteinigt werden. Und dann sagt Jesus, okay, wenn einer von euch ohne Schuld ist, dann werfe er den ersten Stein. Und dann stellen sie erstaunlicherweise fest, ups, ich bin nicht ohne Schuld. Es gab nur einen zu diesem Zeitpunkt in dieser Situation, der war ohne Schuld. Das war Jesus. Er hätte jetzt, nachdem alle gegangen sind, sagen können, so, aber ich bin ohne Schuld. Und weil du unter dem Gesetz stehst und das Gesetz sagt, wenn du das und das tust, dann musst du dafür die Schuld bezahlen und die Schuld ist der Tod, deshalb nehme ich jetzt die Steine und schmeiß dich. Hätte er sagen können, wäre genau nach dem Gesetz absolut richtig gewesen. Aber Jesus, der zeigt ihr seine Gnade, die Gnade des Vaters, indem er sagt, dann will auch ich dich, dir nicht diese Schuld auflasten, dann vergebe ich dir, dann sage auch ich, setze auch ich dich nicht für schuldig. Und dann kommt das, wenn wir Gnade erfahren, was eigentlich in uns passiert. Wir werden plötzlich in die Lage versetzt, zukünftig nicht mehr unter dem Joch, unter diesem Zwang von Gesetz und Schuld zu stehen. Denn Jesus sagt zu ihr, und sündige fortan nicht mehr. Er sagt nicht, ja und jetzt tu und mach und dieses und jenes, und er sagt, okay, Ich verurteile dich nicht, aber jetzt tu das. Nach etwas über 3 Jahren hat Jesus seine Aufgabe erfüllt. Er geht zurück zum Vater. Und selbst zu diesem Zeitpunkt gibt es immer noch welche, die nicht ganz begriffen haben, worum es eigentlich geht. Denn er ist gestorben. Wie kann jemand, der gestorben ist, wieder aufstehen? Da braucht es eine Kraft, eine immense Kraft, die größte Kraft, die es im Universum gibt. Den Heiligen Geist. Denn mit der Kraft des Heiligen Geistes hat Gott, der Vater, seinen Sohn aus dem Tod herausgezogen. Und wir dürfen dessen sicher sein, dass wenn wir das glauben und Jesus als unseren Retter annehmen, dass diese Kraft auch in uns ist. Und wenn sie auch in uns ist, dann werden auch wir aus dem Tod herauskommen. Und was meinen manche Jünger? Ha, jetzt bist du wieder da, jetzt können wir endlich die Römer. Das, was wir vorher nicht geschafft haben, das machen wir jetzt. Gott, der Sohn, geht zu Gott, dem Vater. Und jetzt sind sie sicherlich alle furchtbar traurig. Wir werden es auch. Und dann sagt er, hey, ich muss gehen, damit ich vom Vater einen anderen schicken kann, eine andere Person schicken kann, die, könnte man sagen, mich bei euch ersetzt, die mich vertritt, die euch tröstet. Und das funktioniert nur dann, wenn ich beim Vater bin, damit ich ihn schicken kann. Das heißt für uns momentan, Gott der Vater sitzt im Himmel. Gott der Sohn sitzt zu seiner Rechten. Aber Gott der Heilige Geist, der ist hier. Und anders als früher zu Zeiten des Alten Testaments, wo der Heilige Geist kam und nach einer gewissen Zeit wieder ging, oder wenn sich jemand für und später anders entschieden hat, dieser Heilige Geist bleibt. Denn Jesus sagt, er wird kommen und er wird bei euch bleiben. Nein, bis in Ewigkeit. Also über das Kommen Jesu hinaus, wenn wir alle dann mal beim Vater sind, wird der Heilige Geist immer noch bei uns sein. Von jetzt an. Oh. Jesus geht zum Vater und der nächste Teil von Gottes Plan wird verwirklicht. So wie er es angekündigt hat und wie es seit fast einem Jahr hier vorne im Jahreslosungsspruch hängt. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Und wenn ich diesen Geist habe, dann darf ich sagen, bin ich wiedergeboren. Das Alte ist vorbei, ist vergangen, ist tot. Etwas Neues ist in mir. Man kann es äußerlich nicht sehen. Man kann es nur von innen sehen. Aber dass ich Jesus als meinen Retter erkenne, dass ich meinen Retter annehme, dass ich daran glaube, ist bereits Wirken und Werken des Heiligen Geistes. Ohne ihn schaffe ich das nicht. Werde ich das niemals in irgendeiner Form hinkriegen. Der Heilige Geist kommt in uns, kommt herunter, um Tröster zu sein. Er kommt zu uns, um uns zu erinnern. Was brauche ich, um mich zu erinnern? Ich muss vorher etwas gehört oder gelesen haben. Nur dann passiert es. Also muss ich vorher entweder eine Predigt oder irgendeinen Vortrag gehört haben, oder ich muss in der Bibel, ich muss in Gottes Wort gelesen haben, um mich erinnern zu können. Wenn ich es nicht tue, kann ich mich erinnern. Aber er erinnert nicht nur, sondern es steht auch geschrieben, dass er uns nur an das erinnert und uns nur das offenbart, was wir momentan vertragen. Wir vertragen nicht alles auf einmal. Ich spreche mit meinem Enkel, der anfängt jetzt gerade zu reden und Sätze zu bilden, nicht über Schillers Glocke. Da würde ich ihn überfordern. Mich vielleicht auch. Also je nachdem, wie ich vorangehe und wie ich etwas hineinnehme in mein Herz, und dann heißt es im Wort, wo mein Herz ist, da ist mein Gott. Also muss idealerweise in diesem neuen Herz etwas eingeschrieben werden, damit es da drin bleibt. Es gibt nur einen, der mir etwas ins Herz schreiben kann. Paulus schreibt, und ihr seid ein Brief Gottes, geschrieben nicht mit Tinte, sondern vom Heiligen Geist in euer Herz. Also ist der Heilige Geist derjenige, der in mein Herz hineinschreiben kann. Nur er. Und der Heilige Geist hat nur eine Aufgabe. Er will uns dazu bringen, dass wir die Herrlichkeit Jesu erkennen, dass wir die Herrlichkeit Jesu schauen, dass wir immer mehr dahin kommen, damit wir letztendlich, und das ist das eigentliche Ziel, zu Gott, unserem Vater, kommen, um dort mit ihm Gemeinschaft zu haben als Idealfamilie. Und dazu kommen wir nur durch Jesus. Denn Jesus sagt, ihr kommt zum Vater nur durch mich. Und wie komme ich zu Jesus? Nur durch den Heiligen Geist. In Johannes 16 steht, Jesus sagt selber über den Heiligen Geist, und so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also der Heilige Geist tut nichts anderes als das, was Gott der Vater, Gott der Sohn sagt, tut oder will. Genauso wie auch Jesus immer wieder gesagt hat, ich sage nur das, was Gott der Vater sagt. Weil er eben über den Heiligen Geist mit dem Vater verbunden war. Der Heilige Geist will uns voranbringen. Er will uns helfen. Und genau an diesem Punkt klingelt es an einer ganz anderen Stelle die totalen Alarmglocken. Bei dem, der mit Gott gar nichts am Hut hat. Bei seinem Widersacher, beim Teufel. Solange wir von Gott noch nichts gehört haben, konnte er sich ganz ruhig in die Ecke legen, weil da haben wir ihn gehört. Da gehörten wir der Welt. Da waren wir, wie es so schön sagt in der Bibel, fleischlich. Da haben wir gewissen Gesetzen gehorcht. Und immer dann, wenn wir auf Gesetze geguckt haben, haben wir festgestellt, ups, die habe ich ja falsch gemacht. Und je mehr ich drauf schaue, umso mehr stelle ich fest, was ich für einer bin, der nichts taugt. Und wenn ich feststelle, ich taug nichts, dann gibt es irgendwann vielleicht auch einen Punkt, wo ich feststelle, dass er sowieso kommen werde, ich taug ja eh nichts. Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, es geht nicht um das Gesetz. Konzentrier dich auf die Gnade. Konzentrier dich auf das, was wirklich wahr ist, auf die Gnade, dass alles schon bezahlt ist, auf die Gnade von Jesus. Deshalb heißt es auch, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und dann kommt dieser Lügenbaron um die Ecke und sagt dir, soll Gott wirklich das gesagt haben? Stimmt doch nicht, guck dich doch mal an. Du schaffst es doch hinten und vorne nicht. Und so einen, denkst du, kann man von vornherein vergeben? Und dann brauchen wir jemanden, der sagt, pst, die Wahrheit ist, Gott hat dir vergeben. Deine Schuld ist bezahlt. Nur so kann ich dem Ganzen widerstehen. Aber dieser Heilige Geist ist ein sehr vornehmer und ein sehr zurückhaltender Geist, obwohl er mehr Power und mehr Kraft hat als sonst irgendwer oder irgendetwas. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist im Rahmen dieser Wiedergeburt, im Rahmen der Geistestaufe aufnehmen, ist die Frage, wo sitzt er da drin? Sitzt er vielleicht in der Besenkammer und haben die Tür zugemacht? Und schon wird einer kommen und wird sagen, du, warum soll der so viel Kraft haben, wenn er nicht mal die Kraft hat, die Besentürkammer aufzumachen? Aber der Heilige Geist ist letztendlich nichts anderes als vornehm. Er ist abwartend, er ist zurückhaltend, er wartet darauf, so wie wir auch gesungen haben, wir müssen ihn darum bitten. Bitte komm raus, geh in alle meine Räume aus, denn es heißt, der Geist wird kommen und wird die Welt von der Sünde überzeugen. Also muss er auch mir zeigen, wo war ich früher sündig. Und in dem Moment, wo ich sage, ja, hast recht, und ich nehme die Gnade an, dann gehört sie mir. Wenn aber ein Konzept, brauchst nicht. Guckt er doch den an. Der macht doch nichts. Der hockt doch in seiner Besenkammer. Der kommt doch gar nicht raus. Also brauchen wir letztendlich auch von uns aus den Willen und die Bereitschaft zu sagen, ja, Heiliger Geist, komm. Komm, durchdring du mich ganz und gar und befreie mich von all diesen Lügen, von diesen Unwahrheiten. Bring mich voran. Bring mich vorwärts. Und es heißt auch, er ist ein Advokat, ein Sachverwalter. Was ist ein idealer Sachverwalter oder wir könnten mal sagen, so ein Geschäftsführer? Ein idealer Geschäftsführer ist einer, der nur das tut, was der Eigentümer auch tun würde. Das wäre ideal. Wenn wir den Begriff Advokat, wie er in der griechischen Übersetzung drinsteht, wenn man dieses Wort hernimmt, da ist auch dieses Wort Rechtsanwalt mit drin. Ne? Was ist ein idealer Rechtsanwalt? Ein idealer Rechtsanwalt ist einer, der absolut das, der absolut meine Interessen vertritt. Der weiß, was für mich gut und richtig ist und genau all seine Kraft dafür verwendet, dass es mir gut geht. Der Heilige Geist ist der Advokat. Und er weiß, was mir gut tut. Ich muss ihn nur lassen. Und dann gibt es manche, die dann sagen, pst, komm, dein Geist, was ist denn das? Richtig. Mein Geist war früher so eine untergeordnete Größe, weil da gab es den Verstand und dann gab es meinen Körper mit all seinen Ideen und mit all seinen Dingen, die er so haben wollte. Und die beiden haben regiert und jetzt kommt plötzlich der Geist. Gottes Geist verbindet sich mit meinem Geist und plötzlich sagt der Geist, hey, jetzt bin ich derjenige, der sagt, was geht. Da wird das Fleisch, wie die Bibel sagt, da wird der Verstand sagen, nee, wir waren bisher diejenigen, wir wissen es immer noch. Deshalb steht in der Bibel drin, und der Heilige Geist wird sich mit meinem Geist verbinden und es wird ein Kampf stattfinden zwischen Geist und Fleisch. Und deshalb, wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich einen neuen Geist habe, dann gibt es manche, die dann sagen, hey, ist ja ganz locker. ich habe das jetzt und ich weiß, dass mir vergeben wurde und jetzt kann ich ja ganz locker wieder weiter vor mich hinsündigen. Wer das sagt, hat keinen neuen Geist. Wer ganz bewusst nach wie vor sündigt, hat den Heiligen Geist nicht in sich. Denn dann wird irgendwann der Punkt kommen, wenn der Heilige Geist drin ist, es wird nach wie vor passieren, dass ich sündige. Aber in dem Moment, wo ich mich dann von der Sünde wegwende auf die Gnade, habe ich auch die Kraft, die der Heilige Geist mir geben wird, das zukünftig zu unterlassen. Mehr und mehr und mehr. Je mehr ich mich auf die Gnade konzentriere, umso mehr werde ich das annehmen. Paulus schreibt, so mehr ich in den Spiegel schaue und seine Herrlichkeit von mir wahrnehme, umso mehr werde ich verwandelt in diese Herrlichkeit. Der Heilige Geist wird mir sagen, wer Gott ist und wie Gott zu mir ist. Er wird mir sagen, welche Stellung ich habe, immer und immer wieder, weil der andere, der verliert nicht die Kraft und sagt irgendwann, jetzt höre ich halt auf. Sondern der hat ein paar tausend Jahre Erfahrung und er wird immer und immer wieder dastehen und immer wieder wird er mich in irgendeiner Form mir Knüppel zwischen die Beine werfen wollen. Es wird Anfechtungen geben, es wird Zweifel geben, er wird unter Umständen andere Menschen benutzen, die mir in irgendeiner Form schaden wollen, damit ich auf meinem Weg nicht vorankomme. Damit ich Zweifel habe. Zweifel in meiner Stellung zu meinem Vater im Himmel. Aber es gibt einen, der sagt, du pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Und lass dir von irgendjemandem sonst nichts erzählen. Das ist der Heilige Geist. Und er wird irgendwann auch anfangen, nicht nur mit mir zu arbeiten, sondern es wird letztendlich auch dazu übergehen. Jesus hat es in seinem zweiten wichtigsten Gebot beschrieben. Er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst sind alle anderen Gebote und Gesetze mit drin. Also werde ich mich von mir weg auf den anderen den Blick richten. Ich werde mit Freuden dem anderen erzählen, was er erreichen kann. Und dann stehe ich oft, da und denke, jetzt müsste ich dem eigentlich was sagen, aber jetzt fällt mir nichts ein. Das ist mein Verstand. Weil ich komme dann und denke mir, welche guten Argumente könnte ich jetzt bringen, dass der andere, nur so dasteht. Ich brauche keinen Verstand, das manchmal fällt es mir nicht ein. Ich brauche eigentlich nur den Heiligen Geist und sagen, hey, und es steht geschrieben, und der Heilige Geist wird euch in den Mund legen, wird euch sagen, was ihr zu sagen habt. Entweder als Zeuge oder aber bei Anfechtungen selbst bis hin zu irgendwelchen Gerichtsverfahren wird der Heilige Geist zu entweder euch sagen, was ihr sagen sollt. Nein, er wird sogar selber sprechen. Er benutzt noch meine Stimmbänder, aber der Heilige Geist spricht. Darauf muss ich mich verlassen. Und dann kommt wieder einer und sagt, komm, das kannst du gar nicht vorstellen. Gibt er doch weh. Gerade dich. Nein, die Wahrheit, es steht im Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Und immer wieder brauche ich den, der sagt, lass dir nichts erzählen, das steht drinnen und das ist wahr. Und wenn dann der Heilige Geist in einer Gemeinde herrscht, so steht das dort drin, dann fügt er hinzu. Da heißt es, und der Heilige Geist fügte mehr und mehr Leute der Gemeinde zu. Das Gesetz bringt den Tod. Das Gesetz kam mit Mose vom Himmel auf die Erde. Als Mose unten war, starben 3000 Leute. Als Petrus gepredigt hat, kam der Heilige Geist vom Himmel. 3000 Leute nahmen die Botschaft an, kamen zum Glauben und bekamen das ewige Leben. Das Gesetz bringt den Tod. Der Heilige Geist bringt das Leben. Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du deinen Heiligen Geist ganz neu über uns ausschüttest. Heiliger Geist, ich bitte dich um Vergebung überall da, wo ich nicht zuerst zu dir gegangen bin, wo ich gedacht habe, ich kann das auch allein. Ich brauche dich und ich will hier und heute ganz bewusst bekennen, ich brauche dich in all den Dingen und sei du mein Führer, sei du derjenige, der mich leitet, der mich führt, der mich in die Wahrheit leitet. Darum bitte ich dich. Amen. Heiliger Vater im Himmel, du bist Geist und wir wollen im Geist wandeln und du hast uns deinen Geist gegeben, dass wir auch Kontakt zu dir aufnehmen können, denn wir wissen oft nicht, wie wir beten, aber der Heilige Geist weiß es und er nimmt wie ein Advokat unser Anliegen auf und bringt es zu dir. Und wir bitten dich neu, Herr, und wir bekennen, dass wir diesen Heiligen Geist wirklich brauchen in all den Dingen, die notwendig sind auf dem Weg, um dich zu erkennen, um Gott, den Sohn zu erkennen, um zu dir zu kommen. Und ich bitte dich, hilf uns. Schütte neu deinen Heiligen Geist aus und versenke ihn ganz tief in uns, dass wir neu berührt werden, dass wir neu versiegelt werden, dass wirklich wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Amen. Es segne euch Gott, der Vater. Es segne euch Gott, der Sohn, der euch mit seinem Leben, mit seinem Blut freigekauft hat für den Vater. Und ich segne euch mit dem Heiligen Geist, dass diese Kraft in euch wohnt und euch auf den richtigen Weg bringt zum Sohn, durch den Sohn hindurch zum Vater. Amen.